Jetzt sind überall Sommerferien und es soll Regionen im eigenen Land geben, die sind fast völlig ausverkauft. Deutschland bleibt in den Ferien noch stärker im eigenen Land als in den Vorjahren. Für viele kommt die Türkei erst recht nach den aktuellen Vorkommnissen der letzten Wochen und Tage nicht mehr in Frage und Spanien ist inzwischen aufgrund der Nachfrage recht teuer geworden. Das Gleiche blüht den Urlaubssuchenden in den beliebten deutschen Ferienregionen an, Nord- und Ostsee genauso wie in den Bergen. Wenn dann noch die ideologische Diskussion um Berge oder Meer dazukommt, dann wird es noch schwieriger. Deshalb empfehlen wir in dieser Ausgabe des Deutschen Reiseradios das Bayerische Meer. Ich bin Rüdiger Edelmann, hallo und danke fürs Reinhören. Die Gegend um den Chiemsee mit Rosenheim, Traunstein und Berchtesgaden um die Ecke war einst die Pionierregion des Urlaubs nach dem Zweiten Weltkrieg. Zwischenzeitlich ließ der Hype etwas nach, aber die Stammurlauber hielten dem See die Treue. Vielleicht entsteht ein neuer Hype? Die Region jedenfalls kann Urlauber glücklich machen. Das meint auch Claudia Kreier von Chiemsee Alpenlandtourismus.
Es ist die Kombination aus Kultur, eben mit dem Schloss, mit der Fraueninsel, die eine alte Fischerinsel ist, und die Umgebung, die man sehr schön mit dem Rad oder zu Fuß erkunden kann. Speziell die Radtour um den Chiemsee, die ist 60 Kilometer lang, kann an einem Tag gefahren werden. Kann aber auch, wenn man nicht die ganze Strecke fahren will, mit dem Bus oder mit dem Schiff abgekürzt werden.
Und es gibt Bademöglichkeiten am Chiemsee und Sport. Segeln, Surfen, Kitesurfen, alles da. Unterkünfte treffen jeden Geschmack, vom Campingplatz über Pensionen bis zum 5-Sterne-Hotel. Und es wartet noch viel, viel mehr, was Urlauber zu jeder Jahreszeit glücklich machen kann.
Es ist eine Kombination aus Kulinarik und Kultur, Natur, Geselligkeit und dann haben wir natürlich die schöne Gastronomie.
Stimmt, wer die Biergartenkultur noch nie richtig inhaliert hat, sollte das dringend nachholen im Jahr des Bierjubiläums. 500 Jahre Reinheitsgebot, da kann man ja fast schon zur Pilgerreise aufbrechen nach Bayern. Da beim Bier gerade Klöster eine Rolle spielten, kann man auch ein wenig in die klösterliche Kultur eintauchen. Geht auch am Chiemsee. Auch wenn auf der Fraueninsel mitten im Chiemsee im Kloster seit 300 Jahren kein Gerstensaft mehr gebraut wird, eine Brauerei gibt es natürlich dort und die Möglichkeit zur Besinnung auf einem Eiland, das in knapp 20 Minuten zu umrunden ist. Fast wie auf den Malediven. Gastlich ist das Kloster auch heute noch und außerhalb der durchlässigen Mauern kann man im ehemaligen Stall auch eine Halbe trinken oder ein Weißbier. Im Ökonomiegebäude werden heute die Touris verköstigt, sagt Schwester Hanna und freut sich über jeden Besuch, der auch den Weg ins Kloster findet. Die Chiemsee-Schifffahrt läuft die Inseln von 6 verschiedenen Orten am Seeufer an. Längstens in einer halben Stunde ist man am Ziel.
Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei uns auf der Fraueninsel und noch einmal ganz besonders in unserer Benediktinerinnenabtei. Mein Name ist Schwester Hanna und ich werde Sie jetzt so eine Dreiviertelstunde lang doch durch unsere relativ lange Geschichte ein wenig hindurchjagen. Denn Sie haben sich hier ja auch ausgerechnet das älteste deutsche Frauenkloster nördlich der Alpen ausgesucht, was von der Gründung bis heute einen ununterbrochenen Bestand hat. Und das sind über 1230 Jahre. Gegründet wurde diese Abtei durch Bayernherzog Tassilo III. Im Jahr 782. Eine Zäsur in der ganz langen Geschichte bildete das Jahr 1803, die Säkularisation. Alle Klöster in Bayern wurden ja geschlossen, auch hier auf der Fraueninsel. Aber man stellte den Klosterfrauen frei, wohnen zu bleiben. Und das hat man auch über 34 Jahre lang gemacht, in denen man keine neuen Mitschwestern aufnehmen durfte. Im Grunde war das Kloster zum Aussterben verurteilt. Die letzten 5 dann hier noch weilenden Nonnen, schon weit über 60 Jahre alt, haben dann 1837 ein Bittgesuch an König Ludwig I. gestellt, ob sie nicht wieder Mitschwestern aufnehmen dürften. Und dieser Bitte wurde stattgegeben, sodass hier die Tradition nie abgerissen ist.
Und im Kloster ist Frau bei aller Besinnung sehr fleißig. Das wurde allen Klöstern gewissermaßen auf die Fahne geschrieben.
Da hat Benedikt eindeutig in seiner Regel festgelegt, Jedes Kloster ist für sich selbstständig. Jede Abtei ist darum auch für den eigenen Lebensunterhalt verantwortlich und muss das Geld verdienen. Für uns sind das nach außen die gelagerten Betriebe wie unser Klosterladen, in dem wir eigene klösterliche Produkte auch anbieten. Unser großer Seminarbereich, ich muss dazu sagen, wir sind natürlich hier durch unsere besondere Insellage, die Traumlage im Grunde genommen, das ist auch das Pfund, mit dem wir wuchern, aber wir haben zurzeit Übernachtungen von über 20.000 im Jahr. Das sind die nach außen gelagerten Betriebe, aber ich darf natürlich auch all die Tätigkeiten nicht verlassen, die einfach erforderlich sind, damit eine Gemeinschaft funktionieren kann, wie Verwaltung, Küche, Wäscherei, Bibliothek und all diese Dinge.
Und so wird Marzipan produziert und Liköre und Schnäpse. Im Tagungs- und Übernachtungshaus finden Seminare und Besinnungsangebote statt. Und so ist das Kloster auf Frauenchiemsee durchaus ein unabhängiger und wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden. Die Nonnen sind aktiv und beteiligen sich auch am weltlich-politischen Leben.
Wenn in Bayern Kommunalwahlen sind, dann ist hier die Besonderheit, dass das Kloster eine eigene Wahlliste hat. Das heißt sozusagen eine Klosterpartei bildet. Und zwei von unseren Mitschwestern werden durch dieses bayerische Wahlrecht des Kumulierens und Panaschierens dann hier mit in den Gemeinderat gewählt. Das ist normalerweise nicht üblich, aber hier bedingt durch die Sondersituation der Insel. Denn wenn man bedenkt, doch etwa ein Drittel der gesamten Inselfläche ist Klosterareal. Und da ist es auch wichtig, dass unsere Interessen im Gemeinderat vertreten sind. Zusammen mit Breitbrunn am Chiemsee, Gstaad am Chiemsee, der Herreninsel, bildet die Fraueninsel eine Verwaltungsgemeinschaft. Und das Rathaus ist in Breitbrunn am Chiemsee.
Schwester Hanna ist auch Gemeinderätin. Wem da nicht die Uhren klingeln angesichts der Fernsehschmonzette von Kloster Kaltental, seinen hyperaktiven Nonnen und einem starrsinnigen Bürgermeister mit großem Herz. Nur auf der Fraueninsel ist das Ganze gelebte und praktizierte Realität und der Bürgermeister heißt nicht Wöller und betrinkt sich abendlich im Gasthaus zum Ochsen. Im Kloster auf der Fraueninsel geht es streng zu. Der Glaube, die Besinnung steht im Vordergrund. Aber die Klosterfrauen schotten sich nicht ab, sind Teil der Gesellschaft, die sich auf der Insel auf rund 300 Menschen reduziert. Es macht Schwester Hanna auch sichtbar Spaß, den Besuchern ihr Kloster zu zeigen.
Vielleicht ein wenig noch zu diesen Lokalitäten hier. Das eigentliche Klostergebäude aus der Barockzeit. Aber die ältesten Gebäudeteile ist zum Beispiel drüben dieses Gebäude mit den zwei ovalen Fenstern im dritten Stock. Das war früher mal der Kornspeicher des Klosters von 1509. Dann der Klosterwirt am Eingang des Dampfersteges von 1514. Das war früher mal ein Ökonomiegebäude. Auf gut Deutsch gesagt, dort wurde das Vieh gehalten. Heute werden dort unsere Touris verköstigt. Und natürlich auch unsere Seminargäste, denn wir haben ja hier doch einen sehr beträchtlich großen Seminarbereich, in denen wir über 140 Gäste gleichzeitig aufnehmen könnten, in insgesamt 88 Zimmern.
Das Wahrzeichen der Insel, der berühmte achteckige Kirchturm, war ursprünglich gar keiner. Man staunt einmal mehr.
Es ist eigentlich ein Wehrturm, der im Laufe der Jahrhunderte, also im 14. Jahrhundert, seine charakteristische Zwiebelhaube bekam und heute im Grunde genommen das Wahrzeichen der Fraueninsel und des Chiemgaus ist. Mauern ist es ein Oktogon, die Mauern sind etwa 2,5 Meter dick. Noch etwas vielleicht, wenn wir aus dieser Kirche herausgehen, achten Sie auf diese Steinschwelle, die ist ausgetreten. Das passiert nicht innerhalb von 100 Jahren oder 500 Jahren, sondern das sind wirklich 1230 Jahre, in denen hier Menschen Eingang und Ausgang finden. Man hat auch mal versucht, in den 60er Jahren diesen Stein umzudrehen, weil es ja auch eine Stolperfalle ist und hat dann gemerkt, dass der von der Unterseite schon genauso ausgetreten ist. Ja, ich denke, in dieser Kirche spürt man einfach diese 1230 Jahre. Denn diese Kirche wurde von Bischof Virgil von Salzburg geweiht an einem 1. September 782. Es ist im Grunde genommen hier eine der ältesten christlichen Gebetsstätten überhaupt im süddeutschen Raum.
Eine Menge Neues erfahren über Klöster, Nonnen, Besinnung und Kräuterschnaps. Den gibt's im Laden und wird gern gekauft. Die Beine vertreten und dann geht's wieder aufs Schiff, nach Herrenchiemsee, zum Schloss und zum Kini, wie der Bayer sagen würde. Wer heute mit dem Schiff auf Herrenchiemsee ankommt, hat sicher nicht den fantastischen Blick aufs Schloss, den eventuell König Ludwig II. Von Bayern hatte. Die Sichtachse zwischen See und Schloss ist dem guten Blick vorbehalten. Da dürfen anlegende Dampfer nicht stören. Ob der König diesen Blick je würdigte, weiß man nicht so genau, denn er hatte ja sein ganz eigenes Reiseverhalten durch sein Reich. So berichtet zumindest Gästeführer Konrad Hollerith.
Da kam er mit der Eisenbahn von München, hatte seinen Salonwagen, also den hat er verlassen in einem kleinen Nest namens Rimsting. Dort hatte man für ihn einen Empfangspavillon gebaut. Da hat er dann erstmal seinen Kakao getrunken und die Dunkelheit abgewartet. Und erst in der Dunkelheit ist er dann vierspännig nach Urfahren gefahren. Urfahren ist die engste Stelle zwischen Festland, kommt von Überfahrt und der Insel. Und dort hat er sich dann rüberrudern lassen.
Nur nicht in den Kontakt mit dem wahren Leben kommen. Das war die Devise des bayerischen Träumers. Und Träume erfüllte er sich in seinem Leben viele. Insbesondere, wenn es ums Bauen von Schlössern ging.
Seine Lieblingslandschaft war diese wildromantische Gegend, wo das Schloss Neuschwanstein steht. Herrenchiemsee ist zu Ehren gekommen, weil diese Insel ihm die Möglichkeit geboten hat, hier sein Schloss zu bauen. Von den Ausmaßen her zum einen und zum anderen von dem Vorrat an Wasser. Der ganze Chiemsee steht für seine Wasserspiele zur Verfügung. Die Insel war zum Verkauf anständig, ist in den Besitz dieser Insel gekommen und die hatte natürlich einen anderen Vorteil wieder. Sie war ja abgeschlossen von der Außenwelt, sodass er hier ganz für sich alleine bauen und wohl auch flanieren und grübeln und nachdenken konnte.
Letzteres tat er gar zu gern, vorzugsweise in der Nacht, wenn ihn noch weniger Menschen sehen konnten als ohnehin schon.
Die Dienerschaft musste Rokoko-Kostüme anziehen und Ludwig hatte einen schlichten Lodenmantel nach Münchner Schnitt an. Im Sommer hat er nächtliche Kutschfahrten unternommen, im Winter nächtliche Schlittenfahrten, aber nur auf Wegen, die dem König reserviert waren, nicht dem normalen Volk zugänglich waren. Wenn er allerdings von Neuschwanstein oder Hohenschwangau mit der Kutsche tagsüber unterwegs war und es waren Leute am Wegesrand, hat er großzügig Geld aus der Kutsche geschmissen. Das haben die Minister nicht gern gesehen.
Die Verschwendungssucht, so Gabriele Morawski, Gästeführerin mit Schwerpunkt Kini, lag ihm irgendwie im Blut. Bauen und ausstatten, je größer und feiner, desto lieber. Und wenn er mitunter als weltfremder Träumer erschien, wenn es um seine Bauwut ging, war ihm nichts zu modern. Konrad Hollerith zeigt bei der Schlossführung auf seltsame Öffnungen neben den Kaminen.
Sie sehen in jedem dieser Räume da einen wunderschönen offenen Kamin, aus echtem Marmor umrahmt, voll funktionsfähig, aber nie benutzt. Was hat der König gemacht, der wirklich der Modernität aufgeschlossen war? Der hat den ganzen Bereich hier unterkellern lassen. Es sind sehr große Feuerstellen da und von jeder Feuerstelle gehen dann Rohre zu den einzelnen Räumen. Sie sehen dann hier so runde Öffnungen. Links und rechts vom Kamin, Warmluftheizung anno 1880.
Schloss Herrenchiemsee ist nie fertig geworden. Wer heute das Schloss besichtigt, sieht nur einen Teil der Königspläne, ist aber auch so schon erschlagen vom Ehrgeiz Ludwigs, ein zweites Versailles zu bauen. Selbstverständlich größer und prächtiger. Nehmen wir als Beispiel den Spiegelsaal, einer der Prachträume von Schloss Herrenchiemsee.
Sogar etwas größer als die Spiegelgalerie in Versailles, nämlich an die 100 Meter lang, wenn man die zwei Säle, Friedenssaal hier und Kriegssaal hier, mit einbezieht. Wir haben hier 23 Fenster und gegenüber die Spiegel. Die Spiegel sollten also das Sonnenlicht und auch draußen die Wasserspiele widerspiegeln. 2200 Kerzen sind hier drinnen, angebracht an diesen vielen Lüstern. Die wurden bis zum Jahr 1982 auch angezündet zu Schlosskonzerten.
Ludwig war nur wenige Male in seinem größten Schloss. Wenn er aber da war, wurde regiert, ganz nach seiner Art. Im Schlafzimmer.
Ja, das ist wohl der prächtigste und auch teuerste Raum, nicht nur in dem Schloss, sondern wohl auch der kostbarste Raum, der in Europa im 19. Jahrhundert überhaupt gebaut wurde. Das Schlafzimmer zum Andenken von Ludwig XIV. Wir sehen kostbarste Wandbehänge, also diese Goldstickereien auf Samt zum einen und dann diese Gobelins. Die sind erstellt in einer sogenannten Petit-Point-Stickerei, 100 Stiche auf einem Quadratzentimeter. Dann diese Balustrade, holzgeschnitzt. Und Sie sehen auch unten ganz fein diese Goldblättchen, dieses Feingold, das man verwendet hat. Im ganzen Schloss hat man ungefähr 5 Kilo Gold nur verwendet, obwohl wir von Gold überwältigt sind. Dieses Feingold ist so fantastisch dünn auftragbar, dass man gar nicht so viel braucht davon. In diesem Bett hat Ludwig XIV. Seine erste Audienz morgens gegeben und seine letzte Audienz abends, Couché und Levé. Das bedeutet praktisch, dass dieses Bett als Sinnbild des Thrones benutzt worden ist. König Ludwig hat da nie drin geschlafen.
Ein Spinner sagt heute noch mancher Bayer, obwohl natürlich keiner zugeben möchte, dass man dem König einst das Amt entzog. Heute ist man stolz auf den König. Er ist ja auch eine tolle touristische Einnahmequelle.
Ja, das ist eine sehr nette Ausdrucksweise. Man weiß ja, Genie und Wahnsinn liegt relativ nah zusammen. Wir kennen das Genie aus seinen Schlössern und aus seiner Zuwendung zur Wagnerschen Musik. Und seine spätere, ja, mehr oder weniger seltsame Verhaltensweise hat eben darauf hingedeutet, dass er eben zwei Persönlichkeiten hatte.
Auf der einen Seite interessiert an jeder technischen Neuerung, auf der anderen unterwegs in seiner Welt der Fantasie. So beschreibt Ludwig-Kennerin Gabriele Morawski den Wittelsbacher König.
All diese Sagenwelt von Lohengrin, von Tannhäuser und auch König Arthur mit seiner Tafelrunde, das waren die Ideale, die Ludwig sowohl in seine Schlösser einfließen hat lassen wie Neuschwanstein, aber auch von der Ethik, Moral diese hohen Ansprüche an sich selber gestellt hat und auch an seine Umwelt.
Seine Zerrissenheit kostete ihn schließlich das Amt. Der Auslöser war eine ganz besondere Fantasie, über die man heute fast lachen möchte.
Die Idee gehabt, in Teneriffa ein neues Königreich zu gründen, weil auf diesen Kanarischen Inseln gab es keinen König und er hätte Steuereinnahmen rekrutieren können. Also diese verrückten Äußerungen waren dann auch Grundlage für die Entmachtung. Und zwar gab es eine Klausel in der Verfassung, in der Bayerischen Verfassung, wenn ein König aus irgendwelchen Gründen nicht regierungsfähig ist, seine Geschäfte nicht mehr nachkommt, kann man einen Ersatzregenten einsetzen. Der Dr. Gutten kannte die königliche Familie und auch Ludwig sehr gut und hat dann die Kammerdiener und seine engsten Vertrauten befragt, innerhalb 3 Monate, um über den Zustand vom König Aussagen zu haben. Er hat dann das Gutachten verfasst, der König muss behandelt werden, er ist krank, aber er ist nicht unheilbar krank. Innerhalb eines Jahres wäre er wieder regierungsfähig. Das war dann die Aussage, nachdem Riegel und Lutz, die Minister, mit Prinzregent Luitpold gesprochen haben, ob er die Regierung übernehmen würde mit den vorhandenen Ministern, mit dem vorhandenen Parlament. Und Luitpold hat zugestimmt, nach einigem Hin und Her debattieren.
Der König wiederum wurde auf Neuschwanstein festgesetzt und dann nach Schloss Berg am Starnberger See transferiert. Hier begann die Therapie, die nie abgeschlossen werden konnte. Und hier fand auch das statt, was zur Legende werden sollte. Denn der seltsame Tod Ludwigs II. Und der seines Leibarztes ist letztlich bis heute nicht aufgeklärt worden.
Pfingstsonntag, den 13. Juni 1886. Der König hat nachmittags gegen 4:30 ein üppiges 5-Gänge-Menü zu sich genommen. Er wog zu dieser Zeit schon 140 Kilo. Zu diesem Essen hat er 2 Humpen Bier, 2 Gläser Wein, Dessertwein, Eis, Kaffee und Kuchen gegessen. Und gegen 18 Uhr sind beide Herren nochmal zum Spaziergang in Schloss Parkberg aufgebrochen. Und gegen 8 Uhr sind beide Herren nicht zurückgekehrt. Und dann hat man Suchtrupp zusammengestellt und losgeschickt, die das Ufer am Starnberger See abgesucht haben. Gegen 24 Uhr hat der königliche Fischer Liedl 2 Wasserleichen aus dem See gezogen. Der See ist an der Stelle nur 1,35 tief. Also ein König, der 1,92 ist, hätte da nicht ertrinken müssen. Und Dr. Gutten war kleiner, untersetzt, hätte aber auch nicht ertrinken müssen. Am nächsten Morgen war schon Kriminalpolizei sowohl aus Starnberg wie aus München vor Ort, um Spurensicherung vorzunehmen. Man hat Fußspuren im See, der ein schlammiger Untergrund hat, festgestellt und bei einer Stelle bei 1,28 tiefer die Spuren, Anzeichen eines Kampfes und dann Schleifspuren. Man weiß aber nicht, wer wen geschleift hat und warum ein Kampf stattgefunden hat. Es gibt keine Zeugen. Das sind verschiedene Theorien, die sich jeder auch seine eigene Meinung dazu bilden kann. Vielleicht wollte der König fliehen oder er wollte Selbstmord begehen und Gutten könnte ihn vielleicht aufgehalten haben. Es kam zum Kampf.
Vielleicht hat der König auch einen Herzinfarkt bekommen und Gutten wollte ihn retten. Es kann alles möglich gewesen sein. Dadurch gab es immer wieder Spekulationen. Ab diesem Zeitpunkt war der König ein Mythos, eine Legende wie John F. Kennedy, Lady Di oder in heutiger Zeit Michael Jackson.
Der Kini ist tot und trotzdem lebt er bis heute. Auf seinem Schloss mitten im Chiemsee. Shea ist trotzdem, merkt ein Führungsbesucher an und freut sich dann doch auf die Rückfahrt. Am Ufer des Chiemsees wartet dann ein schönes Weißbier und ein kräftiger Schweinsbraten. Und auch wir gestehen ein, am Chiemsee ist es irgendwie ganz schön schön schon. Deutsches Reiseradio made in Bavaria, zumindest heute. Und falls Sie immer noch kein Ziel für die Sommerferien haben, vielleicht ist er ja eines, der Chiemsee. Danke fürs Zuhören und so long.